ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Gunter Schubert. Einen schönen guten Morgen.
Hallo.
Sie gelten als einer der besten Taiwan-Kenner, sind aber auch ein Asien-Kenner, sind Professor an der Uni in Tübingen. Wann waren Sie denn zuletzt in Asien?
Jetzt im Frühjahr. Jedes Jahr, also jedes Frühjahr bin ich meistens in Taiwan und war im März und April dort.
Im April gab es ein Erdbeben in Taiwan.
Haben Sie davon etwas mitbekommen? Ja, da war ich auch da, aber das ist jetzt nicht das Schlimmste gewesen, was ich da erlebt habe. In Taiwan wackelt die Erde eigentlich immer, das bin ich gewöhnt. Das war ein etwas stärkeres Beben, aber es war auch nichts Außergewöhnliches.
Das sagt der Experte für die Leute, die wahrscheinlich das erste Mal da waren, war es dann vielleicht schon ein Schock, oder?
Ja, die habe ich nicht kennengelernt, die zum ersten Mal da waren. Die Taiwaner waren relativ entspannt. Also in Hualien an der Nordostküste war es natürlich schlimmer. Aber es sind auch keine Leute jetzt zu Schaden gekommen. Ein paar Verletzte, die Häuser sind besser gebaut als früher. Das große Erdbeben von 1999 war ein richtiges Desaster. Da war ich auch in Taiwan. Das hat mich auch nachhaltig traumatisiert, muss ich sagen. Deswegen fühle ich die Erde sehr schnell, wenn sie wackelt in Taiwan. Aber man hat daraus die richtigen Konsequenzen gezogen.
Das heißt, es gibt Frühwarnsysteme?
Nein, Erdbeben können sie nach allem, was ich weiß, nicht wirklich voraussagen. Die schlagen dann zu, ganz plötzlich. Aber es sind halt andere Häuser gebaut worden. Man hat die Vorschriften geändert, hat sie auch eingehalten. Also Taiwan hat sehr exemplarisch Konsequenzen gezogen aus diesem großen Erdbeben. Und deswegen fallen die Häuser heute auch nicht mehr so einfach um. Sie kippen möglicherweise, aber das ist besser, als wenn sie zusammenbrechen, weil dann die Leute überleben.
Was war denn jetzt, als Sie im März und April da waren, das Ziel Ihrer Reise? Das ist bei Ihnen ja automatisch mit einer Forschung verbunden.
Ja, also ich habe immer verschiedene Forschungsprojekte, die ich da bearbeite, teilweise auch Projekte, die nach China reinreichen. In diesem konkreten Fall habe ich ein neues Projekt jetzt auf den Weg gebracht über die taiwanische Halbleiterindustrie und sozusagen die Neuordnung der Wertschöpfungsketten in Ostasien. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt, wo ich dann auch ein Netzwerk mit taiwanischen Forschern aufgebaut habe und das beschäftigt mich dann halt immer ein paar Wochen.
Ja, das glaube ich sofort. Das ist ja etwas, was wir als Laien auch so am Rande mitbekommen. Also die Halbleiterindustrie in Taiwan ist Weltmarktführer. Und auch wir sind davon abhängig. Und deswegen ist gerade auch dieser Konflikt, der schwelende Taiwan-Konflikt, der seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immer wieder Thema ist, natürlich auch für uns entscheidend. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann China Taiwan angreife, heißt es immer wieder. Wie sehen Sie das denn?
Ich glaube, wir wissen nicht wirklich, wann China und ob China überhaupt angreift. Das ist aus meiner Sicht alles pure Spekulation. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob man in China selber weiß, wann und ob man das überhaupt tun will. Vieles ist bereits Symbolpolitik, ritualisierte Politik. Jeder weiß, was für Kosten das mit sich bringen würde, politische und wirtschaftliche Kosten. Kosten an Leib und Leben. Ich hoffe, dass die Rationalität da siegt, aber auf solche Spekulationen lasse ich mich nicht ein.
Ja, Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als Teil des eigenen Staatsgebiets, obwohl Taiwan ja nie unter der Kontrolle der Volksrepublik China stand. Wie ist es denn, Sie kennen ja Menschen dort, wie blicken die Menschen dort drauf? Wir kriegen das immer nur aus den Medien mit, das ist ja nochmal eine andere Perspektive.
Also jetzt konkret auf diese Verschärfung der Spannungen seit 2022 in etwa relativ entspannt. Natürlich ist die Regierung bemüht, Vorkehrungen zu treffen, aber die allgemeine Bevölkerung lässt sich relativ wenig beeindrucken davon. Das Leben geht seinen normalen Gang. Sie spüren nichts von irgendeiner Krise oder einer echten Bedrohung. Das hat auch sehr viel zu tun mit der taiwanischen Erfahrung mit China, die ja natürlich eine ganz andere ist als die unsere. Hat auch damit zu tun, dass die nationale Identität der Taiwaner komplex ist und dass auch es sehr viel Austausch gibt zwischen China und Taiwan unterhalb der offiziellen Ebene, sodass man sich wechselseitig ganz gut einschätzen kann.
Quizfrage. Kennen Sie den offiziellen Namen von Taiwan? Professor Gunter Schubert, Sie können lösen.
Ja, Republik China.
Das denkt man erstmal gar nicht, ne? Wie ist dieser Name entstanden? Worauf geht es zurück?
geht auf die Revolution von 1911 in China zurück, und der, also die Ausrufung der Chinesischen Republik zum 1. Januar 1912 in China. Und das offizielle Taiwan steht in der Tradition dieser Chinesischen Republik, die 1949 exiliert wurde nach dem Ende des Chinesischen Bürgerkriegs nach Taiwan oder sich dorthin exiliert hat. Und daran festzuhalten ist für die Volksrepublik China eine rote Linie, denn wenn man sich offiziell als Taiwan bezeichnete, würde man aus Sicht Pekings die taiwanische Unabhängigkeit vollziehen.
Sie haben diese Historie zusammengefasst in kleine Geschichte Taiwans. Das liest sich unglaublich spannend. Aber wie ist es, wenn wir draufschauen? Wie sieht sich die Bevölkerung? Sieht die sich als Teil Chinas oder eigenständig? Das sind ja die Fragen, die wir uns in der Gegenwart stellen.
Ja, wissen Sie, das ist eine Frage, die man mit einem Satz einfach nicht beantworten kann, weil sie sehr komplex ist. Es gibt in Taiwan einen übergreifenden Konsens, mit der Ausnahme einer ganz, ganz kleinen Minderheit, dass man sich nicht von der Kommunistischen Partei regieren lassen will und damit auch nicht ein Teil der Volksrepublik China sein will. Wenn Sie aber nach der Zugehörigkeit zu China fragen, dann wird die Sache komplex. Denn die meisten Taiwaner und Taiwanerinnen würden nicht bestreiten, dass sie in kultureller Hinsicht sehr stark von China geprägt sind. Und das merkt man auch sofort, wenn man in Taiwan ist. Das ist eine han-chinesische Mehrheitsgesellschaft, die sehr viele Traditionen Chinas übernommen hat und dort auch pflegt. Insofern gibt es identitätspolitisch eine sehr gebrochene Haltung zu China, und die bestimmt auch die Politik in Taiwan. Deswegen ist das Einfachste, sich zu merken, es gibt kein Bestreben in Taiwan in irgendeiner Form, sich von der Kommunistischen Partei regieren zu lassen. Aber wie man sich zu China stellt, das ist eine komplexe Frage.
Ja, jetzt am Wochenende wurde der neue Präsident ins Amt eingeführt. Sie haben mal gesagt, dass er einen Ruf als Hardliner in der China-Politik hatte und sich das verändert hat. Inwiefern denn?
Also, ich weiß nicht, ob er sich wirklich geändert hat. Er ist jetzt Präsident und er muss Rücksicht nehmen. Er hat aus meiner Sicht eigentlich gar kein richtiges Profil. Man beschreibt ihn gerne in Medien als, weil er sich selbst so bezeichnet hat, als ein pragmatischer Arbeiter für die taiwanische Unabhängigkeit. Das hat er vor vielen Jahren mal gesagt. Aber das ist für mich auch eine Lehrformel, weil das im Prinzip fast für jeden DFB-Politiker gilt. Man weiß nicht genau, was er jetzt innenpolitisch verfolgt. China-politisch hat er aus meiner Sicht keinen Bewegungsspielraum. Deswegen ist es gar nicht so sehr entscheidend, wer da in Taiwan Präsident ist. Aus meiner Sicht auch ein Kuomintang-Präsident hätte wenig Bewegungsspielraum. Für Taiwan hat sich außenpolitisch in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel geändert. Und Taiwan macht keine China-Politik in dem Sinne mehr. Das ist sehr stark bestimmt durch China und die USA und nicht durch Taiwan.
Es gibt ja jetzt große Abhängigkeiten hinsichtlich der Wirtschaft. Wir haben gerade eben kurz drüber gesprochen. Da ist Taiwan nämlich wichtiger Handelspartner und Weltmarktführer in IT-Bereichen wie Mikrochips und Halbleiter. Das heißt, es gibt viele Abhängigkeiten von Staaten gegenüber der Wirtschaftsmacht, auch von uns aus Deutschland, ne?
Ja, wir sind auch abhängig von taiwanischen Hochleistungschips, ganz klar. Und die AI-Industrie bei uns, also künstliche Intelligenz, wird in Zukunft sehr viel Chips benötigen, die in Taiwan produziert werden. Das weiß man in Taiwan auch. Man stellt sich international neu auf und lässt sozusagen die Hochtechnologie komplett in Taiwan, investiert aber auch draußen, inklusive in Europa, inklusive in Deutschland. Bei der zweiten und dritten Generation der Chipproduktion, das ist die Strategie, die die Wirtschaft fährt und die von der taiwanischen Regierung auch abgestützt wird.
Der neue taiwanesische Präsident hat bei seiner Amtseinführung am Wochenende China aufgerufen, seine politische und militärische Einschüchterung gegen Taiwan einzustellen. Haben Sie verfolgen können, welche Reaktionen es daraufhin aus China gab?
Die erwartbaren. Also China hat verlautbart, dass dieser Präsident nicht das gesagt hat, was er hätte sagen sollen. Das war völlig erwartbar. China hat aber auch nichts Besonderes seitdem getan, ist auch militärisch nicht aktiver geworden in der Taiwanstraße als in den vergangenen Wochen und Monaten und verlegt sich jetzt genauso wie bei der Amtseinführung der Vorgängerin darauf, zunächst mal zu beobachten, was Leitchen der tut. Und insofern erwarte ich jetzt in den nächsten Wochen auch keine größeren Friktionen.
Sie haben die USA eben mal angesprochen. Welche Rolle spielen die? Also wir erinnern uns, vor 2 Jahren reiste die damalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi nach Taiwan. Und die chinesische Regierung sah darin einen Tabubruch. Hat sich das entspannt?
Ja und nein. Es hat sich insofern nicht entspannt, als seitdem die Präsenz chinesischer Flugzeuge und chinesischer Kriegsschiffe im Luftraum über der Taiwanstraße und in der Taiwanstraße selbst auf einem relativ hohen Niveau gehalten hat. Das hat sich verändert. Insofern hat sich auch ein bisschen die geopolitische Lage dort verschoben. Auf der anderen Seite ist auch in China klar gewesen, dass man das am Ende nicht verhindern kann, auch mit der größten Drohgebärde nicht. Und man hat sich darauf eingestellt, dass das jetzt eben die Lage ist, dass der Konflikt mit den USA sich auch in der Taiwanstraße zuspitzt, wie er sich im gesamten asiatisch-pazifischen Raum zuspitzt. Man fährt eine Sprache, die etwas aggressiver ist, aber die Aktionen sind immer noch kontrolliert. Also es ist nicht wirklich aus meiner Sicht die Vorbereitung auf einen heißen Konflikt, sondern es ist zu einem großen Teil Symbolpolitik mit gewissen militärstrategischen Komponenten, weil natürlich die taiwanische Luftwaffe beispielsweise gezwungen ist, jetzt permanent aufzusteigen. Und das belastet natürlich das taiwanische Material sehr stark. Also diese militärstrategischen Komponenten gibt es, auch die Erfahrung von Aktionen, die das Sammeln von Daten ermöglichen, die man im Fall der Falle bräuchte. Das ja, aber ich sehe nicht, dass das Ganze jetzt dadurch in den letzten 2 Jahren zu einem wirklich heißen Konflikt geworden wäre.
Wenn wir noch kurz bei den USA bleiben. US-Präsident Biden hatte Taiwan mehrfach militärische Unterstützung im Falle eines Angriffs Chinas zugesichert und gleichzeitig erklärt, die Ein-China-Politik zu unterstützen. Wie geht denn das zusammen?
Naja, das ist die alte amerikanische Taiwan-Politik, die auch unter Trump durchgehalten worden ist. Man begreift sich als eine Schutzmacht eines Friedens in der Taiwanstraße, ohne dabei klare Partei zu ergreifen für jedwede Seite. Der Taiwan-Konflikt soll am besten zwischen China und Taiwan gelöst werden und die USA sorgen dafür, dass er nicht eskaliert militärisch. Das ist die Taiwan-Politik der USA und das hat Biden auch nicht weiter in Frage gestellt.
Wie würde sich denn das Verhältnis entwickeln? Sie haben Donald Trump gerade angesprochen, nach einer Wahl von Donald Trump oder nach einer möglichen Wiederwahl von Joe Biden?
Ich glaube nicht, dass die USA, ähnlich wie Taiwan, so viel Spielraum haben, ihre Politik zu verändern, auch unter einer Regierung Trump nicht. Trump hat übrigens in seiner Amtszeit nach 2016 an der Stelle auch nicht viel mehr gemacht als die anderen. Er hat sicherlich ein Telefongespräch geführt, damals mit Tsai Ing-wen, der Präsidentin. Aber das hat letztlich die US-amerikanische Taiwan-Politik nicht nachhaltig verändert. Ich glaube, da gibt es einfach Komponenten in der geostrategischen Ausrichtung der USA, die es nicht erlauben, von der klassischen Politik eindeutig weit abzuweichen.
Es klingt, als sei es einfach so ein Ping-Pong zwischen Drohgebärden und man versucht, den Status quo zu halten.
Es hat sich geopolitisch schon was verändert. Also der sino-amerikanische Konflikt ist virulenter geworden. Das wird vor allen Dingen in Asien überall so gesehen. Aber auf der anderen Seite wissen beide Seiten genau, dass eine Konfrontation sehr, sehr kostspielig wäre und auch mit ungewissem Ausgang. Und rein rational betrachtet, es keinen Grund dafür gibt, jetzt diesen Konflikt zu eskalieren.
Im Auswärtigen Amt gibt es eine deutsch-taiwanesische Dialogplattform. Da sind Sie Mitglied. Wie können wir uns das vorstellen? Was ist das konkret?
Diese Plattform hat erst zweimal getagt, zweimal in Berlin. Das nächste Mal soll wohl in Taipei stattfinden. Es sind jeweils 12 Vertreter aus der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, aus der Politik, die gemeinsam darüber beraten, wie eine neue deutsche Taiwan-Politik aussehen könnte und wie sich Deutschland mit Taiwan besser vernetzen könnte, was für Themen gemeinsam bearbeitet werden können und wie man Netzwerke zwischen den beiden Ländern knüpft. Also insofern komplementiert man hier auch das deutsch-chinesische Dialogforum, was es ja auch gibt. Und versucht jetzt hier sozusagen die Taiwan-Politik neu zu profilieren.
Jetzt zur Haltung von Deutschland. Deutschland bekennt sich ja zu einer Ein-China-Politik, die die diplomatische Anerkennung Taiwans ausschließt. Wie sehen denn dann vielleicht dennoch Spielräume aus, um Beziehungen zu Taiwan überhaupt ausbauen zu können?
Ja, zum Beispiel auf der zivilgesellschaftlichen Ebene. Das ist etwas, was man in Deutschland auch aus politischen Gründen lange Zeit vermieden hat. Aber dadurch, dass der Taiwan-Konflikt jetzt eben auch zum Teil dieser geopolitischen Umschichtungen weltweit geworden ist, guckt man mit neuen Augen darauf. Ich persönlich finde das gut, wobei ich auch immer davor warne, dass man die deutsche Taiwan-Politik gewissermaßen nicht zu einem Bargaining-Chip machen soll der deutschen China-Politik. Wenn man so etwas macht, muss man sehr glaubwürdig begründen, dass das unabhängig von der deutschen China-Politik seinen Wert hat und keine Verbindung zwischen beiden Seiten herstellen. Das würde den Taiwanern am Ende auch nicht helfen.
Na, da beziehen Sie sich vielleicht auf Äußerungen der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock, die nicht ausschließt, dass das Kriegsschiff, die Fregatte Baden-Württemberg, bei einer Übungsmission die Straße von Taiwan durchquert. Wie ordnen Sie so eine Äußerung ein?
Ja, ich meine, sie macht eine sogenannte wertgeleitete Außenpolitik und will daher auch China gegenüber Botschaften aussenden. Ich sage nochmal, man muss aufpassen, dass man eine deutsche Taiwan-Politik nicht in das Fahrwasser einer deutschen China-Politik bringt. Denn wenn aus der chinesischen Perspektive Taiwan benutzt wird, um Druck gegenüber China aufzubauen, wird man an diesem Konflikt überhaupt nichts verändern, sondern ihn noch weiter vertiefen. Deswegen braucht man hier eine sehr intelligente Außenpolitik und die muss gut informiert sein. Und was die Informationslage im Auswärtigen Amt anbelangt, bin ich noch nicht davon überzeugt, dass alles notwendige Wissen dort wirklich angesammelt ist. Das ist vielleicht etwas viel gesagt, aber ich glaube, wir brauchen noch mehr Kompetenz auch auf der politischen Ebene, im Parlament, in den Ministerium, was diesen Konflikt und auch seine asiatisch-pazifische Einbettung anbelangt.
Also höre ich daraus, dass auf Empfehlungen aus der Wissenschaft nicht unbedingt gehört wird?
Nein, es gibt schon einen Austausch zwischen der Wissenschaft und der Politik, vor allen Dingen was die Thinktanks, die wissenschaftlichen Thinktanks in Berlin anbelangt. Das gibt es schon, weniger mit den Universitäten. Das ist aber grundsätzlich in Deutschland so, dass die Grundlagenforschung im Bereich dieser, also in diesen Bereichen nicht so sehr durchdringt nach Berlin. Aber das generelle Problem ist, dass man sich zu lange eigentlich mit Asien zu wenig beschäftigt hat. Wir haben in Deutschland auch eine schon lange währende Debatte über fehlende China-Kompetenz, die ich nur unterschreiben kann. Da hängen wir weit zurück hinter dem, was jetzt auch allein in Asien, in den angrenzenden Staaten von China passiert und müssen da nacharbeiten.
Professor Gunther Schubert ist bei uns in SWRs Leute. Also genauso wenig, wie es den Deutschen gibt, gibt es natürlich auch nicht den Taiwaner. Aber gibt es vielleicht so ein paar Klischees? Manchmal ist an Klischees ja was dran, die womöglich zutreffen.
Also Sie meinen jetzt, was Taiwaner über sich selber
ja,
sagen.
Ja, die Klischees.
Also das ist eine gute Frage. Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Ich denke, worauf man in Taiwan immer achtet, ist klarzumachen, dass die taiwanische Kultur sich von der chinesischen Kultur unterscheidet. Nicht unbedingt fundamental, aber dass es eben aufgrund der historischen Erfahrung bestimmte Spezifika gibt. Taiwan ist ja zum Teil auch historisch eine Einwanderungsgesellschaft. Die meisten Einwanderer kamen vom chinesischen Festland, aber es gibt auch eine Einwohnerkultur dort, unterschiedliche Stämme, man sagt polynesischen Ursprungs, aber das ist auch eine komplexe Geschichte. Was ich sagen will, ist, man begreift sich selbst als eine Mischkultur aus unterschiedlichen kulturellen, historischen Einflüssen, die mitnichten Han-Chinesisch monokulturell ist und darauf wird sehr, sehr stark verwiesen, wenn es um eine, sagen wir mal, kulturelle Abgrenzung von China geht, ohne jetzt China fundamental zu verneinen.
Gibt es womöglich Feiertage, auf die sich alle einigen können?
Ja, aber das sind doch in der Regel chinesische Feiertage, mit Ausnahme der politischen Feiertage, die beispielsweise an das Massaker von 1947 erinnern, die dann sehr stark an die taiwanische Geschichte selbst angekoppelt sind. Also das ist doch schon sehr stark chinesisch geprägt.
Wie steht's denn allgemein um den Wohlstand? Wir haben jetzt über die Halbleiterindustrie gesprochen. Also da würde man denken, so eine Armut ist vielleicht gar nicht so vorhanden.
Nein, Taiwan zählt sicherlich zu den wohlhabendsten und entwickelsten Staaten Asiens, ist eine führende Weltexportnation. besitzt im Hightech-Sektor international Cutting-Edge-Technologien, wie man so schön sagt, ist da sehr gut aufgestellt. Aber es gibt inzwischen auch zunehmend eine Auseinanderentwicklung der Einkommensscheren in Taiwan. Das geht schon einige Jahre so. Das hat viel zu tun mit einer langen Abwanderungsgeschichte taiwanischer Unternehmen auf das chinesische Festland, mittlerweile auch in andere Weltregionen. Das hat zwar keinen Aushöhlungseffekt gehabt, hat aber dafür gesorgt, dass Gehaltsniveaus abgesenkt worden sind und insbesondere junge Leute, die heute von den Universitäten in den Arbeitsmarkt strömen, nicht mehr sehr viel verdienen. Der Immobilienmarkt ist in Taiwan explodiert, genauso wie in China und in anderen asiatischen Ländern. Das heißt, es wird unerschwinglich für junge Familien, sich ein Apartment zu kaufen. Und das sorgt natürlich auch für Spannungen in so einer Gesellschaft.
Wie ist Taiwan als Reiseland?
Also Taiwan ist immer Tourismusland gewesen im asiatischen Raum. Vor allen Dingen, als es mit China besser lief für chinesische Touristen. Und es gibt natürlich auch einen starken binnen-taiwanischen Tourismus, weil die Taiwaner ja nicht ohne weiteres ihre Insel verlassen können oder wollen. Insofern ist es eine sehr entwickelte Tourismusindustrie. Ich meine, es ist auch eine spektakuläre Natur, vor allem im Osten Taiwans, in den Berglandschaften, wenn sie eben hochfahren und dann über das chinesische Meer blicken können. Also das ist alles sehr entwickelt. Tourismus ist sehr entwickelt dort. Sie müssen natürlich als Europäer mit den Temperaturen umgehen können im Sommer und im Frühjahr. Auch mit den Taifunen, die ab und zu mal über die Insel wegbrausen und über die Regen, die dann sehr intensiv sind. Aber ich habe noch keinen kennengelernt, der in Taiwan war, der nicht tief beeindruckt zurückgekommen wäre.
Sie waren jetzt März, April wieder da. Gibt es so einen Ort, wo Sie sagen, also da muss ich jedes Mal hin, damit es dann auch ein guter Trip gewesen ist?
Naja, ich fahre viel Fahrrad, Gravel und Mountainbike und fahre dann meistens hoch in die Berge. Und da habe ich natürlich meine Lieblingspunkte, von denen aus ich runtergucken kann. Aber da muss man dann auch erstmal hochfahren. Das macht auch nicht jeder. Also ich glaube, wann immer man auf einem Berg steht, ist man begeistert. So kann man das wohl sagen.
Wenn Sie an Ihre vergangene Reise aus März, April denken, welche Begegnungen ist Ihnen da besonders im Kopf geblieben?
Also ich kann das an einzelnen Reisen jetzt nicht mehr festmachen, weil ich einfach schon zu lange dahin fahre. Ich treffe mich ja auch mit guten Freunden, die ich zum Teil seit Jahrzehnten kenne. Und das ist immer wieder ein Erlebnis. Ja, ich beobachte ja, wie die sich auch entwickelt haben. Viele von denen sind heute auch politisch unterwegs und eröffnen mir dadurch auch Möglichkeiten, Einsichten in die Politik und Gesellschaft Taiwans zu gewinnen, die ich sonst nicht bekommen könnte. Und wenn ich in Taiwan bin, ja, dann treffe ich mich mit denen. Das ist neben meiner Arbeit dann ganz wichtig, dass ich meine sozialen Netzwerke dort bearbeite, dass ich mich auf dem Laufenden halte, dass ich aber auch die nach Deutschland einlade und dass ich diese Kontakte dann auch von meiner Seite aus organisiere. Und insofern gibt es sehr viele Begegnungen und da sticht jetzt unmittelbar keine heraus.
Die Entwicklung Taiwans, Sie konnten es ja wirklich intensiv verfolgen. Sie haben Anfang der 90er Jahre 3 Jahre in der Hauptstadt in Taipeh gelebt. Wie nehmen Sie die Entwicklung wahr?
Ja, das ist damals nach meinem Studium bin ich nach Taiwan gegangen, um dort für meine Doktorarbeit zu recherchieren, vor allen Dingen Chinesisch richtig zu lernen und dort zu arbeiten. Ich habe ja kein Stipendium gehabt, sondern habe dort eben gejobbt. Das ging damals in Taiwan ganz gut und habe mich da dann 3 Jahre lang über Wasser gehalten. Also ich habe da eine tolle Zeit gehabt. Das war noch ein ganz anderes Taiwan, als es heute ist. Es war damals schon sehr entwickelt, aber seitdem hat sich viel mehr getan im Bereich der Nachhaltigkeit, des Greening sozusagen, auch im Bereich der Verkehrsinfrastruktur mit dem Ausbau von Untergrundbahnen und so weiter. Das Leben selber, finde ich, hat sich nicht so sehr verändert. Auch viele Stadtviertel in Taipeh sind noch so wie früher. Und wenn Sie nach Zentral- und Südtaiwan fahren, in die älteren Städte, jenseits der großen Metropolen dort, sieht alles noch so aus wie vor 30, 40 Jahren. Also ein sehr traditioneller Einschlag. Das, was viele Leute auch begeistert an Taiwan. Denn wenn Sie nach China fahren, ist es zum Teil in den Präfektur- und Kreisstädten so wie in der Hauptstadt. Alles neu gebaut, vieles platt gemacht. Das alles ist in Taiwan sehr viel anders.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung einen Podcast gehört, den Taiwan-Cast, und da wurde vor allen Dingen die Sauberkeit gelobt. Es seien kaum Mülleimer da, aber es sei auch kein Dreck da.
Ja, also das ist sehr gut organisiert. Überall in Taiwan, sie finden sehr wenig Müll auf der Straße. Eigentlich kaum, sehe ich auch so. Die Taiwaner und Taiwanerinnen haben da auch klare Standards. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in der Kommunalpolitik, dass diese Dinge gut laufen.
Und wenn Sie auf das Stadtbild von Taipeh schauen, was sticht da vor allen Dingen raus?
Naja, als erstes der Taipeh 101, der Yilin-i, das Hochhaus in Bambusform, das heute zum Wahrzeichen Taipeis, wenn nicht gar Taiwans, zählt. Und dass sie von überall aus sehen, wenn sie in Taipeh sind und auf Taipeh zufahren. Das ist sicherlich das Wahrzeichen. Ansonsten dieser Talkessel, in dem sich Taipeh befindet, umgeben von Hügeln und Bergen, das ist sicherlich auch etwas sehr Typisches.
Professor Gunter Schubert, Sie leiten ein Taiwan-Forschungszentrum, gelten als einer der besten Kenner des heutigen Taiwan. Was reizt Sie denn eigentlich so, immer mehr zu forschen über die Geschichte und die Zukunft des Landes?
Also ich forsche auch sehr viel über die Volksrepublik China, mache also im Grunde genommen beides. Ich persönlich glaube, dass man auch sich mit beiden Seiten der Taiwanstraße beschäftigen muss, um besser zu verstehen, was auf beiden Seiten passiert, weil dieses Verhältnis eben auch die chinesische Innenpolitik sehr stark konditioniert. Ansonsten bin ich natürlich auch persönlich geprägt. Ich habe dort auch drei tolle Jahre gehabt, fahre seit 1995 jedes Jahr nach Taiwan, das sind jetzt auch fast 30 Jahre. Ich bin in keinem anderen Land der Welt außer Deutschland so viel gewesen wie in Taiwan, auch wenn ich viel rumgekommen bin, aber da war ich am meisten. Und ich habe da viele Freunde. Ja, und insofern ist meine Arbeit auch angetrieben von einer tiefen Sympathie für das Land, wobei ich mich natürlich als Wissenschaftler immer um die notwendige Distanz bemühe.
Wie ist es, wenn Sie zu Forschungsprojekten fahren? Haben Sie ein ganz klares, besonderes Forschungsziel, was Sie finden wollen?
Man hat immer ein spezifisches Projekt, das man bearbeitet. Aber Taiwan ist für mich insgesamt ein Forschungsprojekt. Und wenn ich dort ankomme, beginnt eigentlich meine Arbeit. Egal mit wem ich rede, das ist auch Teil eines Forschungsprozesses. Also das, was ich heute über Taiwan weiß, weiß ich aus der Gesamtschau einer Beschäftigung mit Politik und Gesellschaft und Wirtschaft Taiwan seit über 30 Jahren. Das heißt, egal ob es der Taxifahrer ist oder ein guter Freund oder vielleicht ein Interviewpartner für ein Forschungsprojekt, das alles sind für mich auch Daten, nicht nur persönliche Erfahrungen, sondern auch Daten, die in mein Wissen und in meine Arbeit zu Taiwan einfließen. Also insofern ist das ganzheitlich zu sehen und nicht runterzubrechen eben auf konkrete Forschungsprojekte.
Erleben Sie da noch Überraschungen, wenn Sie seit so vielen Jahren dort regelmäßig sind?
Gute Frage. Überraschungen vielleicht in dem Sinne nicht, aber bestimmte Sachen, die ich mir vorher oder die ich in früheren Zeiten über Taiwan gedacht habe, die verändern sich auch.
Zum Beispiel?
Ich habe heute teilweise einen etwas kritischeren Blick auf die taiwanische Demokratie, als ich das früher hatte, weil ich finde, sie ist auch von einigen Dysfunktionalitäten durchzogen, die sie suboptimal machen. Das diskutiere ich auch in Taiwan, zum Teil auch sehr kontrovers mit meinen Kollegen dort. Das hat sich aus meiner Sicht in den letzten Jahren ein bisschen verstärkt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich ja auch vergleichend sehe, wie andere Demokratien Probleme bekommen mit Populismus, mit der Abnutzung demokratischer Institutionen. Und ich finde, Taiwan hat eine Demokratie, die jetzt auch schon über 30 Jahre alt ist, muss aufpassen, dass es dort nicht in das gleiche Fahrwasser gerät. Und das artikuliere ich vor Ort auch.
Von einer Militärmacht zu einer Demokratie? Und was meinen Sie dann, wenn Sie sagen, ja, eine besondere Demokratie?
Die taiwanische Demokratie ist entstanden aus einem elementaren Kampf gegen den Autoritarismus damals der regierenden Kuomintang. Das war ein harter Kampf. Und die Erfahrung mit dem Erreichen dieser Demokratie prägt das kollektive Gedächtnis in Taiwan natürlich sehr stark. Es prägt auch die Zeit des Autoritarismus, der Unterdrückung durch die Kuomintang sehr stark das kollektive Gedächtnis. sorgt auch für viel Polarisierung innerhalb der taiwanischen Gesellschaft, denn die damalige Regierungspartei Kuomintang existiert ja weiterhin, hat auch viele Anhänger. Das heißt, dieser Kampf gegen die autoritäre Ära, das Erreichen der Demokratie, ist das prägende Moment der taiwanischen Demokratie. Prägender als in vielen anderen Ländern, aber vergleichbar zum Beispiel mit den Erfahrungen in Südkorea und auch den Philippinen.
Ist es eher so ein Schwarz-Weiß-Denken innerhalb einer Demokratie, dass es weniger dann um die Grautöne geht, um einen Kompromiss? Oder was beschreiben Sie damit?
Das ist, glaube ich, eine der Dysfunktionalitäten, die ich heute mehr sehe als früher, dass es in Taiwan eine politische Nullsummenmentalität gibt in der Politik, die institutionalisierte Kompromissfindung kaum zulässt. Es gilt immer nur du oder ich, und das führt zu starken Polarisierungen im parlamentarischen Prozess, wie wir es ja auch gerade wieder sehen in Taiwan. Und das belastet demokratische Institutionen. Und ich glaube, hier muss die politische Kultur einen Schritt nach vorn machen. Man muss natürlich in Taiwan immer vorsichtig sein, wenn man das als westlicher Beobachter so sagt. Ich bemühe mich auch um Vorsicht, aber auf der anderen Seite kommen wir mit vergleichenden Beobachtungen ja aus der ganzen Welt daher, und ich glaube, auch Taiwan muss sich damit auseinandersetzen. Deswegen finde ich diese Diskussion wichtig, und sie werden inzwischen auch in Taiwan geführt.
Hier kommen gerade auch Mails der SW1-Hörerinnen und Hörer rein. Aus Simotsheim schreibt uns beispielsweise Susanne Valeri, und sie sagt, sie hat von 84 bis 87 in Taipei gelebt, und damals war es so gefühlt die sicherste Stadt der Welt. Allerdings konnte kaum jemand Englisch, was bedeutete, dass man den Taxifahrern immer eine chinesische Adresse zeigen musste, um ans Ziel zu kommen. Wie ist das denn heutzutage?
Das ist sicherlich besser. Die meisten Taxifahrer können mit einem englischen Zettel jetzt viel anfangen. Aber es ist immer doch so, dass fließend Englisch sprechen mit einem Taxifahrer schwierig ist und auch in Geschäften nicht immer ohne weiteres möglich. Also im Grunde genommen ist das schon eine Gesellschaft, die des Englischen mächtig ist, aber man trifft immer wieder auf solche Situationen, wo man dann doch mit Chinesisch besser fährt als mit Englisch.
Oder mit Händen und Füßen dann wahrscheinlich.
Oder mit Händen und Füßen, ja. Aber das geht im Großen und Ganzen schon ganz gut.
Wie ist es da um die Hilfsbereitschaft bestellt?
Ja, sehr ausgeprägt, eine ausgesprochen gastfreundliche Gesellschaft. Das hat sehr viel mit der, würde ich mal sagen, konfuzianischen Kultur, Grundprägung zu tun, die sich auch in das Erziehungssystem immer noch übersetzt. Und auch die Sicherheit ist in Taiwan aus meiner Sicht vorbildlich. Ich fühle mich auch in kaum einem anderen Land so sicher wie in Taiwan. Gilt übrigens auch für die Volksrepublik China, da fühle ich mich auch sicher.
Aus Überlingen hat uns Dirk Distel geschrieben. Wir haben eine Zeit dort gelebt, in Taipeh, und bestätigt das auch, die absolute Sicherheit auch nachts in den Straßen der Städte. Und dann schreibt er noch, vollkommen ehrliche Taxifahrer ohne Betrugsabsichten. Das war eine wunderbare Zeit dort.
Ja, und das kann ich bestätigen. Auch das ist bis heute aus meiner Sicht so. Also Taxifahrer sind absolut vertrauenswürdig in Taiwan. Und es wird auch scharf sanktioniert in Taiwan, wenn es mal ein schwarzes Schaf gibt. Also man lässt so etwas überhaupt nicht zu, und das ist einfach sozial stigmatisiert, wenn man vor allen Dingen Ausländer und Ausländerinnen betrügt.
Wir wollten jetzt auch noch einen Blick auf die Zukunft werfen. Was denken Sie denn, gibt es da Unterschiede zwischen der jüngeren und der älteren Generation, wie die auf Taiwan schauen?
Ja, das ist jetzt auch eine sehr wichtige Frage der soziologischen Forschung in Taiwan selbst und auch bei uns. Die junge Generation ist jetzt ja, also die Generation 2000, sagen wir mal, alles, was danach kommt, hat diesen Kampf gegen den Autoritarismus nicht mehr erlebt, ist groß geworden in einer saturierten Gesellschaft, die jetzt zunehmend auch Krisentendenzen offenbart, einer modernen Industriegesellschaft, sieht auch den China-Konflikt anders als ihre Eltern und ihre Großeltern, begreift teilweise China auch als eine Chance, dort beruflich Karriere zu machen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch harte Abgrenzung gegenüber China. Also die junge Generation ist ausgesprochen komplex in ihrem Denken. Und dem jetzt nachzuspüren, ist auch eine große Forschungsrichtung. Ja. Wohin das läuft, weiß ich nicht so genau. Aber man kann auf eines mit Sicherheit sagen, diese Identität als Taiwaner und als Taiwanerinnen ist in dieser Generation die ausgeprägteste. Und das Verhältnis zu China ist relativ einfach. Dies ist China, wir sind Taiwan. Warum eigentlich gibt es zwischen uns Probleme? Ja. Ja, und dort, wo dann Probleme auftauchen, ist man sehr schnell der Ansicht, dass man hier das Recht hat, sich als Taiwan, als Taiwanerin zu äußern und China das respektieren muss.
Es ist in jedem Fall rauszuhören, dass Ihnen die Forschungsthemen nicht ausgehen. Jetzt haben Sie die kleine Geschichte Taiwans geschrieben. Was folgt da als nächstes? Gibt es schon Pläne?
Also ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir uns jetzt beschäftigen wollen mit Taiwans Position bei der Veränderung der globalen Wertschöpfungsketten und wie sich das politisch auswirkt, auch auf den sino-taiwanischen Konflikt. Ich will auch noch eine große Geschichte Taiwan schreiben. Das war eigentlich jetzt ein Vorläuferbuch. Das will ich dann machen, wenn ich mehr Zeit habe, vielleicht nach meiner Emeritierung. Aber ich fange hier schon an, dafür zu sammeln. Und das sind immer so Projekte, die dauern Jahre.
Also dann auf jeden Fall alles Gute dafür und danke für den Besuch heute Vormittag.
Dankeschön,
Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.